So, wenn ihr denkt, ihr braucht nicht Jesus, dann wartet ab bis zum Ende der Predigt. Und ich habe den Eindruck, dass Gott euch nicht mit einer Predigt über Furcht davonkommen lässt, dass ihr eure Herzen mehr davon hören müssen. Euer Verstand muss sicherlich nicht mehr davon hören. Ihr habt alle wichtigen Sachen Sonntag gehört. Aber der Presslufthammer des Wortes Gottes muss eure Herzen zu Staub zermahlen. David sagt, ein zerschlagenes Herz wird Gott nicht verachten. Deswegen werden wir nochmal eine Predigt über Furcht hören. 2. Timotheus 1, Vers 7, damit fangen wir an. Auf den Vers bin ich ja letztens gar nicht genau tiefer eingegangen. Da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder wörtlich steht bei mir in meinen Anmerkungen gesunder Verstand. Sophronismus, das griechische Wort. Gesunder Verstand. Zuerst steht hier, dass Furcht ein Geist ist. Oder falls ihr mit dem Wort Geist nichts anfangen könnt, kann ich auch sagen Dämon. Und dieser Geist kommt nicht von Gott. Der kommt direkt aus der Hölle. In Römer 8, Vers 15 steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, dass wir uns abermals fürchten müssen. Aha. Paulus schreibt im Römerbrief dasselbe. Er sagt, wenn ihr euch fürchtet, dann kommt das von einem Geist. So, Furcht ist nicht in erster Linie ein Gedanke oder ein Gefühl. Die Gedanken oder die Gefühle sind nur die Manifestation des Wirkens dieses Geistes. Ja, und dieser Geist führt uns in Knechtschaft. In Hebräer 2,15 steht das auch. Da steht, dass Gott gekommen ist und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben lang hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. So, Furcht tut einiges mit uns. Furcht hält uns in Knechtschaft. Vor allem durch Gedanken wie, was wird der andere denken, wenn ich das und das tue. Gott sagt zu dir, knie dich nieder, du, Furcht spricht zu dir, was wird so und so denken, wenn ich das jetzt mache. Gott sagt zu dir, bekenne, geh zu der Person, Furcht sagt zu dir, was wird so und so denken, was wird der andere denken. Ja, das ist die Art und Weise, wie der Teufel uns durch einen Geist der Furcht manipuliert. Und der Teufel ist ziemlich gut, uns zu manipulieren. 2. Timotheus 2, ab Vers 23, ich lese mal den Kontext. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Wir haben letzten Sonntag eine Menge über die Widerspenstigen gehört. Wir haben sehr deutlich gesehen, denke ich, dass das Volk Israel aus Furcht widerspenstig geworden ist am Tag der Erbitterung. Ja, sie hatten Angst vor den Riesen in dem verheißenen Land und sie hatten Angst und die Furcht war, sie wurden mit diesem Geist der Furcht angesteckt durch die Worte der 10 Kundschafter und sie wurden rebellisch. Das ganze Volk aber sagte, man solle sie steinigen. Die 2 Kundschafter, Josua, Kaleb und Aaron und Mose. Und wir wollen uns einen neuen Anführer setzen. Das waren die Worte aus, wo war das? 5. Mose oder 4. Mose irgendwo. Habe ich letzten Sonntag zitiert. Warte mal, irgendwo steht das hier, glaube ich, sogar noch. Ja, das 4. Mose 13 und 31 bis 14, 10. da ist dieser Tag der Erbitterung oder der Tag der Empörung, wo das Volk sich das letzte Mal gegen Gott auflehnt und dann von Gott verworfen wird. Und all das passiert nur wegen Furcht. Und der Hebräerbrief warnt uns und er sagt, Furcht ist ein böses, dreckiges Herz, voller Bitterkeit, voller Anklage, voller Mord, voller Rebellion. Okay, hier sagt Paulus, ein Knecht des Herrn soll mit Sanftmut die Widerspenstigen, die Rebellischen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Wenn wir widerspenstig sind, rebellisch, ja, oder wenn wir unseren Begierden nachgehen, dann hat der Teufel uns lebendig gefangen für seinen Willen und er kann uns manipulieren. Er kontrolliert uns dann nach, hier steht wortwörtlich, nach seinem Willen. Ja, er hat uns dann gefangen für seinen Willen. Jeder von euch, der genau weiß, oder der weiß, er hat mit Rebellion zu kämpfen, jedes Mal, wenn ihr rebellisch seid, der Teufel hat euch gefangen für seinen Willen. Ihr seid seine Marionette. Und einer der Knöpfe, den er drückt, um euch zu manipulieren und um euch nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, ist die Furcht. Okay. Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 8. Und in der Liebe ist keine Furcht, 1. Johannes 4, Vers 18. Und die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Ihr kennt diesen Vers. Ja? Also das Gegenmittel gegen Furcht ist anscheinend Liebe. Und anscheinend verträgt sich Liebe nicht besonders gut mit Furcht. Entweder haben wir Liebe oder wir haben Furcht. Letztes Mal habt ihr gehört, dass Glaube und Furcht sich nicht verträgt. Wir haben gesehen, Mose hatte Glauben, deswegen fürchtete er die Wut des Pharaos nicht. Hebräer 11. Jesus sagt zu den Jüngern, was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Matthäus 8, 26 und Markus 4, 40. Jesus spricht zu dem Synagogenvorsteher, dessen Tochter im Sterben liegt. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja. So Glaube und Furcht passen absolut nicht zusammen. Hier aus 1. Johannes, wir lesen das nochmal. Wir müssen die Verse hören, glaube ich. 1. Johannes 4. Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Furcht, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Und das ist eine nicht so tolle Übersetzung. Qual heißt das wortwörtlich. Furcht hat mit Qual, mit Folter zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. So, Glaube und Liebe verträgt sich nicht. Aber Furcht und Liebe verträgt sich genauso wenig. Und interessanterweise sagt Paulus, schreibt an einer Stelle, Glaube, der durch was wirkt? Durch Liebe wirkt. So, das ist im Grunde, predige ich dasselbe. Und die Verse ergänzen sich alle perfekt. Wenn wir Furcht haben, werden wir nicht glauben können. Das sagt Jesus sehr deutlich. Wenn wir Furcht haben, werden wir auch nicht lieben können. Und ohne Liebe haben wir auch keinen Glauben. Oder wirkt der Glaube nicht, genauer gesagt. So, das macht absolut Sinn. Zurück zu 2. Timotheus, wir sind mit dem Vers ja noch nicht fertig. Von Gott kommt sowas nicht. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. So, wenn du einen Geist der Furcht empfängst, wirst du keine Kraft haben. Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Wenn du einen Geist der Furcht empfängst, wirst du keine Liebe haben. Gott hat uns einen Geist des gesunden Verstandes gegeben. Jesaja 11, Vers 2, da steht, dass der Heilige Geist ein Geist des Verstandes ist. So, wenn du voller Furcht bist, wirst du nicht klar und logisch denken können. Weil der Teufel zieht die Fäden und der Teufel wird dir nicht den Luxus gestatten, logisch und nüchtern nachzudenken, weil er hat schon für dich nachgedacht. Und er hätte gern, dass du seine Entscheidung ausführst. Ja. Dafür gibt es auch diese Stelle, haben sogar die Ärzte bestätigt. Es gibt einen Grund, warum Schüler oder warum Menschen, wenn sie Furcht haben, anfangen zu schwitzen, wenn sie Lampenfieber haben, wenn ihre Verdauung auf einmal unnatürlich aktiv ist. Und die Forscher haben herausgefunden, dass durch einen Gedanken der Furcht eine ganze Menge in unserem Gehirn passiert. Über 30 Hormone werden aktiviert und mehr als 100 verschiedene Stoffe, Botenstoffe, werden freigesetzt. Und das ist vielleicht das Schockierendste, man kann Furcht tatsächlich sehen in unserem Gehirn. In unseren neuronalen Netzen bewirkt Furcht, dass Ablagerungen entstehen, die unser Denken wortwörtlich blockieren. Aber es ist nicht nur das, Furcht beeinflusst unseren biochemischen Kreislauf. Das sind nur Sachen, falls ihr der Bibel nicht glaubt. Ja. Es gibt es alles. Eine Neurologin, Dr. Leaf, hat sehr viel darüber geforscht und die haben Aufnahmen von Gehirnen gemacht, von neuronalen Netzen und all solche Sachen. Und es blockiert wortwörtlich dein Denken. Ja, es bewirkt tatsächlich physische Schäden. Okay, aber darüber möchte ich hier nicht predigen, weil die meisten hier glauben der Bibel, deswegen ist das nicht nötig. Ja, für manche Christen glauben den Wissenschaftlern mehr als der Bibel. Dann erzähle ich diese Sachen etwas ausführlicher. Aber die Bibel sagt das kurz in einem Satz. Du hast entweder einen Geist der Furcht oder du hast einen gesunden Verstand. Du wirst niemals beides gleichzeitig haben. Okay. Als Christen möchten wir nicht vom Teufel beeinflusst werden. Ich denke, das habe ich mittlerweile deutlich genug gesagt. Aber ein Vers möchte ich doch noch dazugeben. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. So. Wenn ihr euch in irgendeinem Bereich passiv werdet, letztes Mal hat Gott mir im Schlussgebet gezeigt, dass dass Furcht sehr stark mit Passivität zusammenhängt. Wenn ihr euch hingebt, ja, manchmal fragen wir uns, wenn wir so verkopfte Theologen sind, wie ich es früher war, dann fragt man sich ja, Gott, wo ist jetzt genau die Grenze? Ab wann ist es wirklich dämonisch und ab wann habe ich noch die Kraft, dagegen zu kämpfen? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Ab dem Moment, wo du dich hingibst, sagt Paulus, bist du ein Sklave. Und ein Sklave bestimmt nicht mehr über sich selber. Das ist sehr einfach. Paulus sagt, ihr müsst ihm gehorchen. Paulus sagt in der Timotheusstelle, in 2. Timotheus, die ich vorher gelesen habe, lebendig gefangen für seinen Willen. Das heißt, der Teufel muss euch nicht mehr fragen. Wenn der Teufel möchte, dass ihr sündigt, dann sündigt ihr. Und ihr schafft es vielleicht, das in ein paar Sekunden aufzuschieben oder ein paar Minuten, aber ihr werdet ihm gehorchen müssen. Und der Punkt, wo ihr die Kontrolle verliert, wo ihr die Herrschaft an einen Geist abgibt, ist der Punkt, wo euer Widerstand aufhört. Wem ihr euch hingibt, Hingabe bedeutet, du hörst mit deinem Widerstand auf, du lieferst dich ihm aus. Ab dem Moment, wo du aufhörst, wo du anfängst, Furcht als etwas Normales in deinem Leben zu akzeptieren, ab dem Moment hast du dich hingegeben. Ab dem Moment, wo du anfängst zu denken, naja, das ist eine Sache, mit der muss ich halt mein ganzes Leben lang leben. Und ich werde wahrscheinlich nie davon frei werden. Ab dem Moment hast du aufgehört, dagegen zu kämpfen und hast dich damit hingegeben. Ab dem Moment, wo du sagst, naja, das haben ja alle, ist ja nicht so schlimm, hingegeben. Dein Widerstand hört auf. Ab dem Moment, wo du so fromme Sprüche sagst wie, oh, ich kann das ja nicht aus eigener Kraft. Ich muss jetzt die Hände in den Schoß legen und warten, bis Jesus das macht. Hingegeben. Du hast deinen Widerstand aufgegeben. In einen sehr frommen Spruch verkleidet, aber trotzdem. Wie können zwei eines Weges gehen, fragt Amos, nur wenn sie übereinstimmen. Und dieser Punkt, wo wir uns mit irgendeiner Sünde abgeben oder abfinden und unser Widerstand hört dagegen auf, das ist der Punkt, wo wir in Übereinstimmung kommen mit dieser Sünde und mit ihr den gleichen Weg gehen. Und so lange wird Gott nichts tun. Und wir werden nicht befreit werden, bis wir nicht Gott deutlich machen, irgendwie, wie auch immer. Gott, ich will nicht mehr eins sein. Ich möchte anfangen, aktiv zu werden. Ich will anfangen, dagegen zu kämpfen. Selbst wenn es mir nicht immer gelingt, was der Fall sein wird. Du bist sehr im Stolz, wenn du glaubst, dass du es von jetzt auf gleich sofort hinkriegst. Ab dem Moment, wo ihr Gott zu verstehen gebt, Gott, ab heute ist Furcht mein Feind und nicht mehr mein Spielkamerad und auch nicht mehr mein Freund da oben in meinem Kopf, mit dem ich mich den ganzen Tag lang unterhalte und den ich zu Rat ziehe, wie ich denn meine Kinder erziehen soll. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, das habe ich letztes Mal in den letzten Viertelstunde versucht deutlich zu machen, wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, wenn wir nicht sagen, ich will das hassen, was Gott hasst, und anscheinend steht Gott nicht so auf Furcht. Er sagt in der Bibel mehr als 344 Mal, dass wir uns nicht fürchten sollen. Das habe ich nicht gezählt. Das haben die Theologen gezählt. Ja. Und Gott sagt sehr deutlich, dass es aus der Hölle kommt und nicht von ihm. Und Gott sagt sehr deutlich, dass Furcht mit ihm nichts zu tun hat. Gott ist Liebe. Und da ist auch gar kein bisschen Furcht in der Liebe. Und die Furcht muss sogar weglaufen, wenn die Liebe kommt. Wenn Gott sich nähert, muss die Furcht gehen. Sie hält es nicht aus. Sehr oft passiert es dann, wenn die Furcht wegläuft, dass sie dich mitnimmt. Und du auch wegläufst vor Gott. Ein weiterer Punkt, warum wir unbedingt von Furcht. Zwei Punkte, warum wir unbedingt von Furcht frei werden müssen. Gott hat uns als Mensch, jeder Mensch ist so geschaffen, dass er in Beziehungen leben muss und nur in Beziehungen gesund leben kann. Verrückte Menschen, die früher Experimente gemacht haben und Kinder ohne jegliche Beziehung haben aufwachsen lassen, die mussten mit Erschrecken feststellen, dass die Kinder fast alle gestorben sind und keins von den Kindern normal ist. Kein Mensch, der nicht in halbwegs normalen Beziehungen aufwächst, wird normal sein. Gott hat uns nicht als Einzelgänger geschaffen. Und spätestens, wenn wir in den Leib hinein Christi hineingetauft werden, müssen wir es lernen, in Beziehungen zu leben. Furcht macht dies unmöglich. Jesus sagt, in der Liebe ist keine Furcht. Paulus sagt, wenn du einen Geist der Furcht hast, hast du nicht einen Geist der Liebe. Du hast entweder Furcht oder Liebe. So, das bedeutet, wo Liebe ist, ist für Furcht kein Platz und eine Beziehung, so was, also zumindest das, was Gott sich unter einer Beziehung vorstellt, erfordert Liebe. Wenn du voller Furcht bist, bist du nicht in der Lage, eine Beziehung einzugehen. Weder mit Menschen, noch mit Gott. Und das sind die zwei Gründe, warum wir unbedingt von Furcht frei werden müssen. Die Furcht wird verhindern, dass wir uns den Menschen öffnen und ehrlich sind. Und ihr kennt den Vers aus 1. Johannes. Gemeinschaft mit Christen erfordert im Licht leben. Wenn wir aber im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander. 1. Johannes 5, 6 oder 7. 1 Vers 5, irgendwo da. Und wir haben auch Gemeinschaft mit Gott, wenn wir im Licht wandeln und auspacken. So Furcht wird das verhindern. Ein Geist der Furcht wird alles dran setzen, zu verhindern, dass wir uns öffnen, dass wir uns verletzlich zeigen, dass wir irgendetwas von uns preisgeben. Und das macht echte Gemeinschaft unmöglich. Und es wird auch eine echte, tiefe Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen. Wenn wir als Eltern ständig Angst und Sorge ist nur ein nettes, frommes Wort für Furcht, wenn wir als Eltern ständig Angst und Sorge um unsere Kinder haben, dann lieben wir unsere Kinder nicht. Wenn die Verse wahr sind. Wenn Furcht und Liebe sich tatsächlich ausschließen. Es sei denn, Paulus und Johannes haben gelogen, was viele Christen denken, ich aber nicht. Ja? Wenn Paulus und Johannes recht haben, wenn Furcht nicht in der Liebe ist und wenn du entweder einen Geist der Furcht oder der Liebe hast, dann wie kannst du deine Kinder lieben, wenn du dir ständig Sorgen um sie machst? Wie kannst du dein Kind lieben, wenn du den ganzen Tag Angst um das Kind hast? Was meinst du? Wie viel Liebe wird das Kind von dir spüren? Kinder verstehen nicht, was Liebe ist, nicht konzeptionell. Kinder verstehen das nicht, wenn du ihnen mit Worten erklärst, was Liebe ist. Aber ein neugeborenes Kind kann Liebe wahrnehmen. Es versteht es nicht mit seinem Gehirn und mit seinem Bewusstsein, aber neugeborene Kinder, und da gibt es ganz klare Untersuchungen zu, können absolut Liebe und Zuneigung wahrnehmen. Oh, danke schön. Wenn wir die ganze Zeit Angst haben um unsere Kinder, das sage ich als Vater, dann können wir später unseren Kindern 300 Mal am Tag sagen, dass wir sie lieben, aber wir geben ihnen das Gefühl. Wir geben ihnen nicht das Gefühl, dass sie geliebt sind. Sie werden sich nicht geliebt fühlen. Sie werden da immer diesen Typen aus der Hölle spüren. Den Geist der Furcht. Und nicht sich wirklich geliebt fühlen. Wenn Eltern Angst und Sorge um ihre Kinder haben, können sie ihre Kinder nicht mit der vollkommenen Liebe Gottes lieben. Ja, das sagt die Bibel. So, wenn das nicht in der Bibel stehen würde, würde ich mich nicht trauen, das hier von vorne zu sagen. Das Gleiche gilt für unsere Beziehung zu Gott. Okay. Nochmal Hebräer. Das kennt ihr schon von letztem Mal. Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Und ihr wisst, es geschah, Furcht war der Auslöser. Sie hatten schon lange Rebellion und Widerspenstigkeit gegenüber Gott in ihrem Herzen. Das sieht man ganz klar in ihrem Verhalten. Jedes Mal, wenn die Zeit gekommen war, dass Gott ein Wunder tut, haben sie gedacht, Gott wird sie umbringen und umsterben lassen. Und sie haben Gott sogar diese Anklage gemacht, Gott, du wirst unsere Kinder zum Raub geben, den Feinden. So ein Blödsinn. Gott hat sie immer versorgt. Und sie haben mehr Wunder gesehen, als wir alle erlebt, als wir alle zusammen. Aber als sie diese Botschaft der Furcht hörten, kam das alles hoch. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang, darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. So Gott nennt Furcht und Rebellion und alles, was damit zusammenhängt, ein böses, ungläubiges Herz. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Jesus nennt die Jünger kleingläubig, weil sie Furcht haben. Matthäus 8, 26. So, und so ein Herz, schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, wer immer das auch war, sorgt dafür oder kann dafür sorgen, dass wir vom lebendigen Gott abfallen. Das steht da so in meiner Bibel. Wenn du eine andere Theologie hast, dann schmeiß sie weg, weil es steht da in deiner Bibel. So. Ein böses, ungläubiges Herz bewirkt, dass wir vom lebendigen Gott abfallen. Und wenn das nicht so wäre, bräuchte er uns, würde der Schreiber Gott uns nicht durch den Schreiber des Hebräerbriefs davor warnen. Dann wäre die Warnung ziemlich lächerlich. Philipper 4, Vers 8. Nee, 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist ein Riesenunterschied, ob du mit Sorge betest oder anders ausgedrückt mit Furcht betest oder ob du mit Danksagung betest. Wenn du mit Furcht betest, wirst du nicht im selben Atemzug Gott noch eine Danksagung hinterher schicken können. Du betest entweder mit Sorge oder mit Furcht. Paulus schreibt, sorgt euch um nichts, auch nicht um eure Kinder, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nicht mit Sorge oder Angst. Jesus sagt in den Evangelien mehrmals, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und anscheinend meint er das auch so. Sonst würde es nicht mehr als 344 Mal in der Bibel stehen. 5. Mose 20, Vers 8. Vorsteher sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt mache, wie sein Herz ist. Es geht hier darum, dass Leute in den Krieg ziehen, 20 Vers 1, wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und so weiter. Und das sind die Anweisungen für das Volk, was es tun soll, um in den Krieg zu ziehen. Und jemand, dessen Herz verzagt ist, jemand, der voller Furcht ist, der ist nicht in der Lage, Krieg zu führen. Der ist nicht in der Lage, irgendetwas zu gewinnen. Das habt ihr beim Sport wahrscheinlich schon öfter mal gesehen, wenn die überlegene Mannschaft auf einmal nervös wird und trotzdem verliert. Jeder Sportler weiß das. Ja. Und in den Geistlichen ist das genauso. Ihr werdet nicht in der Lage sein, irgendeinen geistlichen Kampf zu gewinnen, wenn ihr voller Furcht seid. Und hier gibt es sogar eine Warnung. Der soll nach Hause gehen. Der soll bloß keinen Kontakt haben mit den anderen Kämpfern, damit er nicht die anderen ansteckt mit seiner Furcht. Furcht ist ansteckend. Das sehen wir auch in 4. Mose 13 und 14. Da sehen wir auch, wie zuerst es nur 10 Mann sind, die Worte der Angst sprechen. Und dann in 14 Vers 1 steht, und die ganze Gemeinde schrie und weinte. Und sie waren sich alle einig. So 10 Mann haben es geschafft, mehr als 1 Million Leute anzustecken. Furcht ist sehr ansteckend. Sehr ansteckend. Und Leute, die wissen, dass sie voller Furcht sind, ich gebe diesen Leuten den Ratschlag, dass sie sich aus den Kämpfen raushalten und dass sie bitte nicht an die vorderste Front gehen. Damit sie nicht die anderen anstecken und damit sie nicht vom Teufel verprügelt werden. Oder sogar gebraucht werden weil sie sind lebendig gefallen für seinen Willen. Hiob 3, Vers 25. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Furcht ist ein Fluch. Und hier sagt Hiob selber, dass er so etwas befürchtet hat. 5. Mose 20, Vers 8 wird es noch deutlicher, dass Furcht ein Fluch ist. 5. Mose 28, Vers 66. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Und in 45 sagt Gott, all diese Flüche werden über dich kommen. Und dann zählt er all diese Flüche auf. Und das sind ziemlich viele Flüche. Und in Vers 66 kommt der Fluch der Angst. Und wenn du ein Christ bist und wenn du Furcht hast, und bisher geglaubt hast, dass Christen keine Flüche haben können, dann musst du dir überlegen, was machst du jetzt damit? Wenn du weißt, dass du Furcht hast und denkst, dass Christen keine Flüche haben können, du weißt jetzt, die Bibel sagt, dass Furcht ein Fluch ist. Entweder gehst du in die Lüge und tust so, als ob das nicht wahr ist, oder du gibst zu, dass du als Christ unter einem Fluch bist. Aber tu bitte nicht so, als ob die Bibel lügt oder das nicht so meint. Matthäus 25, Vers 25. Das ist das Gleichnis von den Talenten, die drei Männer bekommen. Und in Vers 25 gibt es einen Knecht, die zwei, der eine, der fünf kriegt und der zweite, der drei kriegt, glaube ich. Zwei kriegt. Einer kriegt fünf, einer zwei und ein dritter eins. Ein jeder kriegt nach seiner Kraft. Und die ersten zwei, die machen was mit ihrem, die sind aktiv. Die tun etwas mit ihrem Geld, sodass es sich vermehrt. Der dritte ist passiv. Ja, das passiv, Passivität und Furcht sind sehr gute Freunde, kommen aus dem gleichen Loch, aus der gleichen Nachbarschaft, wohnen beide in der Hölle. Und in Vers 25, da sagt dieser, der Meister fragt ihn, was hast du mit deinem Geld gemacht und warum warst du passiv und warum hast du nichts gemacht? Warum hast du dein Talent, was hast du mit deinem Talent gemacht? Okay, ich lese so ab Vers 24. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich. Ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Oh, warum hat er sein Talent vergraben? Weil er sich fürchtete. Dreimal dürft ihr raten, warum hat er geglaubt, dass sein Knecht ein harter und strenger Knecht ist? Weil er sich fürchtete. Dass für das Volk Israel war Gott ein harter und strenger Gott, weil sie sich fürchteten vor ihm. Für Josua war dieser Gott überhaupt nicht hart und streng, sondern ziemlich faszinierend, denn es steht geschrieben, und Josua wich nicht aus dem Zelt der Begegnung alle Tage seines Lebens. So Josua war ziemlich fasziniert von diesem Gott, Mose auch, aber der Rest des Volkes nicht. Die haben gedacht, Gott will sie umbringen. Warum willst du uns hier in der Wüste sterben lassen? Wäre doch besser, wenn wir nach Ägypten gegangen sind. 14, Vers 2 steht das. 4. Mose 14, Vers 2. Die haben mehr Wunder erlebt, als wir alle zusammen, und haben erlebt, wie Gott sie rettet und rettet und rettet und rettet und rettet. Und für sie war Gott ein harter und strenger und gemeiner und fieser Gott, weil sie sich fürchteten. Und der einzige Grund, warum ihr eure Begabungen vergrabt, und der einzige Grund, warum ihr passiv seid, ist eure Furcht. Der Grund, warum ihr euch nicht traut, nach vorne zu kommen und zu singen, ist eure Furcht, wenn Gott euch das Talent dazu gegeben hat. Der Grund, warum ihr nicht dient mit der Gabe, die ihr empfangen habt, ist eure Furcht. Das ist, was ich aus dieser Geschichte sehe, lese, verstehe. Weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Ups. Gott scheint nicht so erfreut zu sein über Furcht. Und falls ihr das nicht glaubt, schlagen wir noch einmal Offenbarung 21, Vers 8. Ich hoffe, ihr habt den Vers von letzten Sonntag noch nicht aus eurer Bibel ausgeschnitten. Die Feiglinge aber, das heißt alle, die voller Furcht sind, und die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und die Mörder und die Unzüchtigen. Das Wort für Unzucht kommt von dem griechischen Wort Pornografie, daher kommt das Wort. Und die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, Gott ist hier sehr pauschal und schmeißt Leute, die Angst haben, in einen Topf mit Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Lügnern. Das ist, wenn wir das erste Mal lesen, kann das sehr radikal sein. Aber wenn wir die anderen Verse über Furcht lesen, dann macht das sehr gut Sinn, wenn wir erkennen, dass Furcht und Mord gute Freunde sind. Dass Furcht und Anklage gute Freunde sind. Ja, das haben wir letzten Sonntag alles gelernt. Furcht und Bitterkeit, gute Freunde. Dann macht das auch Sinn, dass Gott all die guten Freunde, für all diese guten Freunde einen speziellen Ort reserviert hat. Okay. Wie kommen wir aus der Sklaverei der Furcht heraus? Wie werden wir von Furcht frei? Vor 3 Jahren, als Gott uns sozusagen Hals über Kopf in den geistlichen Kampf hineingestürzt hat und wir hatten uns das nicht ausgesucht und Gott uns quasi gezwungen hat, Dämonen auszutreiben, aus Leuten. Da sind viele Leute von einem Geist der Furcht frei geworden. Und nach ein paar Monaten sind einige derselben Leute wieder von einem Geist der Furcht frei geworden. Und nach ein paar Monaten sind dieselben Leute wieder von einem Geist der Furcht frei geworden. Und irgendwann dachte ich mir, Gott, das ist mir zu blöd, dass ich denselben Geist immer wieder rausschmeiße und es dauert nicht lange und der ist wieder drin in den Leuten. Und ich habe daraus gelernt, das bringt ja nicht viel, wenn ich einen Geist der Furcht, Autorität nehme über einen Geist der Furcht und ihn rausschmeiße, wenn er sofort wiederkommt. Und warum kommt er wieder? Weil die Leute nicht dagegen kämpfen. Weil ihr Lebensstil immer noch derselbe ist. Weil sie nie wirklich Furcht zu ihrem Feind gemacht haben. Das ist viel wichtiger als ein Befreiungsgebet in diesem Bereich. Es ist viel effektiver als ein Befreiungsgebet. Wenn du anfängst, dich gegen einen Geist der Furcht zu wehren, wenn du anfängst, Furcht zu hassen, wenn du anfängst, jeden Gedanken der Furcht, den du bemerkst, gefangen zu nehmen, dann wirst du schneller frei von Furcht sein, als wenn jede Woche jemand für dich betet und die Furcht von dir wegjagt. Das ist die Wahrheit. Das ist, was ich in den letzten 3 Jahren erlebt habe. Und es war vor 3 Jahren, wo ich anfing, wirklich Furcht zu hassen und wo ich jeden Gedanken der Furcht anfing, gefangen zu nehmen. Und falls ihr euch fragt, ob es Gottes Wille ist, euch frei zu machen, die Frage kann ich euch und möchte ich euch schnell beantworten. In Lukas 1 prophezeit Zacharias, warum Jesus gekommen ist, warum Jesus geboren ist. Lukas 1, Vers 74, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. So, Gott möchte das. Jesus ist dafür auf die Erde gekommen, dass wir ihm dienen, alle Tage unseres Lebens, ohne Furcht. So, mit allen Tagen unseres Lebens, das klappt wahrscheinlich schon nicht mehr. Bei mir nicht mehr. Ich habe schon zu viele Tage mit Furcht verbracht. Und ich bin immer noch nicht ganz frei, aber ich bin schon viel freier. Aber es ist unzweifelbar der Wille Gottes, dass wir frei von Furcht sind. Und Jesus ist extra dafür gekommen. Und kommt mir bitte nicht mit solchen Ausreden, bei mir klappt das nicht und ich bin nicht erwählt und bla bla bla. Jesus ist dafür gekommen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Furcht ist aber sowas von ein Werk des Teufels. Und das Erschreckende ist, dass der Teufel es geschafft hat, dass wir uns irgendwie mit diesem Werk des Freundes Teufels angefreundet haben und die ganze Zeit damit rumkuscheln, indem wir denken, dass es normal ist oder indem wir es als etwas Alltägliches akzeptiert haben. Das allererste, was wir machen müssen, das allerwichtigste ist, wir müssen anfangen, Furcht zu hassen. Und wir müssen zur Wahrheit kommen. Wir müssen die Wahrheit der Bibel akzeptieren, dass Gott absolut nichts mit Furcht gemeinsam hat, dass Gott mit Furcht nichts zu tun haben wird, dass Gott ziemlich zornig wird über Furcht, dass Gott für Furcht einen besonderen Platz reserviert hat, da wo auch Mord und Lüge und Unzucht sich rumtreibt. Es kann sein, dass die Furcht durch unsere Erziehung in uns hineingekommen ist. Das ist bei den meisten, das war bei mir sehr stark der Fall. Wenn wir in einer sehr religiösen Umgebung aufgewachsen sind, wo uns ständig gesagt wurde, du musst das und das machen, weil was werden sonst die anderen denken? Das ist Manipulation durch einen Geist der Knechtschaft, der Furcht bewirkt. Wenn wir so aufgewachsen sind, dann haben wir wahrscheinlich Furcht. Es wurde direkt an uns weitergegeben. Und dann haben unsere Eltern tragen unsere Eltern einen großen Teil der Schuld. Wir sind nicht ohne Schuld. Wir haben uns damit eins gemacht. Wir haben aufgehört, dagegen zu kämpfen. Wir haben das immer als etwas akzeptiert. Aber unsere Eltern haben in diesem Fall auch einen Teil der Schuld. Und dafür, wir müssen das zuerst als Sünde sehen. Wenn unsere Eltern sowas gemacht haben, sind sie nicht gut. Und nachdem wir das erkannt haben, müssen wir ihnen vergeben. Weil es sind auch nur Menschen, genauso wie wir. Und Jesus ist für sie genauso gestorben wie für uns. Und wir machen genauso Fehler und Dinge, die andere Menschen verletzen wie sie. Und wahrscheinlich in so einem Fall müssen wir die Lüge widerrufen, dass Gott so ist wie unsere Eltern. Diese Lüge haben sie uns vielleicht nie mit Worten gesagt, aber sie haben sie uns weitergegeben. Denn die Art und Weise, wie wir leben, sagt meistens mehr als die Worte, die wir sagen. Eine weitere Sache. Ja. Eine weitere Sache, die wir tun müssen, früher oder später, wir müssen das, die Tatsache akzeptieren. Komischerweise weigern sich die Leute, dass Furcht einfach Sünde ist. Ich habe euch jetzt mehr als genug Verse gelesen, dass Furcht absolut nicht von Gott ist. Wer immer noch glaubt, dass Furcht keine Sünde ist, der braucht die Predigt nicht weiterhören. Keine Ahnung, was da noch hilft. Ich weiß es nicht. Ja. Und wir müssen auch zur Wahrheit kommen und unsere Sorgen als Sünde bekennen vor Gott. Und wir bitten Gott um Vergebung dafür. Wir müssen noch viel mehr um Vergebung bitten, dass wir uns damit angefreundet und damit rumgekuschelt haben. Und meistens, in 99,9% aller Fälle, kam die Furcht nur durch Gedanken. Nur durch Gedanken. In 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, da sagt Paulus, unser ganzer Kampf spielt sich nicht im Fleisch ab, sondern hier oben im Kopf. Und wir nehmen Gedanken gefangen, die mit Christus nicht übereinstimmen. Und das ist, hier, das beschreibt Paulus, den Lebensstil, den wir leben müssen, um überhaupt in Freiheit zu kommen. Und aus dieser Bindung heraus, auf die wir uns eingelassen haben. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Sobald eine Sorge hier oben anklopft bei dir, sobald ein Gedanke der Furcht dir bewusst wird, musst du aktiv werden. Du musst irgendwas machen. Du musst sagen, ich nehme diesen Gedanken nicht an, geh zurück zur Hölle. Oder du kannst anfangen, Gott zu preisen, keine Ahnung. Aber wenn du glaubst, dass der Teufel dich in Ruhe lässt, wenn du die Hände in den Schoß legst, bist du sehr verführt. Weil der Teufel wird fliehen, wenn du widerstehst. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nicht, legt die Hände in den Schoß, so flieht er von euch. Warte geduldig ab, so flieht er von euch. Das ist alles Quatsch. Das steht nicht in der Bibel. Widersteht dem Teufel, so flieht er von dir. Wenn du in Passivität bist, Teufel macht keinen Urlaub, er wird nicht von dir lassen, bis er dich völlig vernichtet hat. Eine weitere Sache, die sehr wahrscheinlich für dich wichtig sein kann, wenn du dich an Furcht gewöhnt hast. Du musst alle deine Seelenbindungen zu anderen Leuten durchschneiden. Wenn du ständig eine Person im Kopf hast, die dir sagt, was du zu tun hast. Oh, was wird Mama denken, wenn ich das tue? Ja, genau sowas. Dann ist da eine ungesunde, geistliche, unsichtbare Verbindung zu Mama oder zu Papa oder zu Freund oder Freundin oder wer auch immer. Und diese unsichtbare Verbindung, die Bibel nennt das Götzendienst. Paulus schreibt, wer sich mit irgendeiner Frau einlässt, wird ein Fleisch. Und wer sich mit Götzen einlässt, wird ein Geist mit ihm. Götzendienst ist geistlicher Sex, Unzucht, geistliche Unzucht. Und wo wir einen Götzen haben, gehen wir eine intime, unsichtbare Verbindung in der unsichtbaren Welt ein, die wir nur mit Gott eingehen sollten. Und niemals mit irgendwelchen Dingen oder Menschen. Wenn wir ständig im Kopf haben, was irgendjemand anders denkt über uns, oder wenn wir uns nicht trauen, wegen einer anderen Person dem Wort Gottes zu gehorchen, dann haben wir so eine Verbindung. Und durch diese Verbindung manipuliert der Teufel uns, hält uns in Knechtschaft und wir sind nicht frei, Gott zu gehorchen. Wir sind ein Sklave und müssen das tun, was der Teufel will, ob wir wollen oder nicht. Und diese Verbindung müssen wir durchschneiden. Wir müssen Jesus bitten, wir müssen Buße tun dafür und Jesus bitten, dass er das tut und er wird es tun. Er wird es tun. Und das Blut Jesu wird uns von all dem Dreck reinigen, den wir durch diese unsichtbare Verbindung empfangen haben. Durch diesen Götzendienst. Durch dieses sich eins machen. Ich gucke mal schnell, ob ich den Vers noch finde dazu. Götzendienst und dem einen Geist. Ja, irgendwo hier steht das.
Es
sechs. Okay, danke. Oder wisst ihr nicht, dass wer mit einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht übt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist und den ihr von Gott empfangen habt und ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Unser Geist gehört alleine Gott. Und wir gehen nur mit Gott eine Verbindung ein. Wir lieben Gott mehr als Vater, Mutter, Tochter, Bruder, Schwester und alles andere. Ja. Und wenn wir anfangen, irgendeine Person mehr zu lieben als Gott, dann ist das ein Faden, an dem der Teufel immer ziehen kann und wir müssen danach tanzen. Okay. Wenn wir so einen Lebensstil geführt haben und wir wollen jetzt in Freiheit kommen und wir wollen unseren Lebensstil ändern, wir wollen anfangen zu kämpfen, wir wollen nicht mehr mit Furcht eins sein, wir wollen das nicht mehr als etwas Normales akzeptieren, wir wollen nicht mehr diese Gedanken der Furcht denken, ja, das wird nicht von heute auf morgen klappen. Sorry, wenn ihr das denkt oder so, wird es nicht, sei denn ihr seid super heilig oder so. Oder vielleicht tut Gott ein besonderes Werk der Gnade an euch. Okay, aber ich kann das nicht jedem versprechen. Es wird wahrscheinlich so sein, dass es nicht immer klappt und dass ihr versagt und das ist nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr euch nicht hingibt, dass ihr den Kampf nicht aufgibt. Glaubt ihr, der Teufel lässt seine Sklaven einfach so alle abhauen? Hat der Pharao in Ägypten auch nicht getan? Selbst als Gott ihn gezwungen hat, die Israeliten freizulassen, ist er ihnen hinterher, um sie alle wieder einzufangen. Und der Pharao ist ein sehr gutes Vorbild oder Bild für den Teufel in der Geschichte. Und es wird bei euch genauso sein. Der Teufel wird euch hinterherjagen. Und es wird wahrscheinlich schwer werden. Und je nachdem, wie verstockt euer Herz ist, werdet ihr vielleicht denken, oh, jetzt klappt alles nicht und Gott gibt mich auf und bla bla bla. Aber wenn ihr durchhaltet, dann wird der Teufel ersaufen im Meer. Und ihr werdet dahin durchgehen. Aber ich kann euch hier nicht versprechen, ich wäre ein Lügner, wenn ich euch versprechen würde, dass es ohne Anstrengung geht. Es fällt mir jetzt viel einfacher, als es mir vor einem Jahr fiel. Und vor einem Jahr fiel es mir schon einfacher, als es mir vor 2 Jahren fiel. Und als mein Sohn das erste Mal krank war, war das sehr hart für mich. Einmal ist er nachts aufgewacht, oder wir sind aufgewacht, und wir hören irgendwelche komischen Geräusche aus dem Bett im Kinderzimmer. Und wir gehen dahin, und mein Kind, keine Ahnung, wie alt der war, 6 Monate, 5. Normalerweise schreit der nachts, wenn er was... Der hat nachts noch nicht durchgeschlafen da und wollte was trinken. Aber irgendwie ist das kleine Kind da und röchelt die ganze Zeit nur vor sich hin und macht so komische Quiekgeräusche. So, und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn man das erste Mal Vater ist, dann hat man keine Ahnung. Und meine Frau war voller Furcht. Und ich merkte, wie ich jetzt vor einer wirklichen Prüfung stand. Gebe ich dem Gedanken der Furcht nach oder nicht? Und der Gedanke der Furcht ist, wir fahren jetzt sofort nach zum Arzt. Und was könnte alles passieren? Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich diesen Gedanken auch nur 1 Millimeter weiter gedacht hätte. Was könnte alles passieren? Und ich weiß, das war eine sehr harte Prüfung für mich. Und ich war entschieden, ich kämpfe gegen Furcht und ich lasse Furcht nicht zu. Und Jesus sagt, du kannst durch Furcht dein Leben nicht verlängern. Nicht um eine Elle. Und das war wirklich nicht einfach. Das war eine sehr schwere Sache. Aber irgendwie habe ich das hingekriegt. Und ich kann mich noch sehr gut an die Dämonenparty in meinem Zimmer erinnern. Die dämonische Atmosphäre, die da herrschte. Diese Atmosphäre der Angst, wo einem der Schweiß runterläuft. Und diese Kälte, die man nicht wirklich, die man körperlich nicht spürt, aber wo man im Unsichtbaren, ich habe nicht so viel Unterscheidung, aber man merkt auf einmal, hier ist was wirklich los. Und als mir das klar wurde, als Gott mir die Gnade gab, das zu sehen, wusste ich ganz genau, so, du wirst jetzt nicht nachgeben. Und ich habe meiner Frau gesagt, nix, wir fahren nicht jetzt nachts zum Arzt, wir werden nicht unserer Furcht nachgeben und es wird nichts passieren. Und es ist nichts passiert. Und als die Nacht vorbei war, als es dann irgendwann Mittag war, alles wieder normal, war auch nichts passiert. Gab auch keinen Grund, irgendwie Angst zu haben. Und nachher hört man ja, ja, das passiert manchmal bei Kindern oder so, der war heiser oder keine Ahnung, was das war, ist mir auch egal. Das war für mich eine Prüfung. Ja. Und ich weiß, dass ich keine Angst haben muss um mein Kind. Einmal bin ich nachts aufgewacht und der Heilige Geist sagt, geh, guck mal nach deinem Kind, was das so macht. Und da war mein Sohn schon älter, das war vor ein paar Monaten, und mein Sohn hatte sich in der Decke verheddert und sich komplett in die Decke eingewickelt und hatte nicht mehr so viel Luft gekriegt und war auch nicht mehr so viel zu ihm von hören durch das Babyfon, weil die Decke schön seine Stimme gedämpft hat. Aber der Heilige Geist wusste das. Der Heilige Geist hat mich aufgeweckt und hat gesagt, geh und geh zu deinem Sohn. Dann bin ich zu meinem Sohn gegangen, haben mir die Decke wieder schön richtig hingelegt und der Furcht keinen Raum gegeben. Ja, wisst ihr, in so einem Moment kann man die Tür sehr weit öffnen. Anstatt zu sehen, dass der Heilige Geist einen extra weckt, damit dem Kleinen nichts passiert. Anstatt die Fürsorge Gottes zu sehen, kann ich mich, wenn ich der Furcht die Tür öffne, voll sein von Gedanken, oh, was wäre wenn, was wäre wenn, was wäre wenn. Furcht liebt den Konjunktiv. Was wäre wenn. Und der Geist der Furcht, den erkennt man am Konjunktiv. Was wäre wenn. Ja. Das ist wirklich so. Und wenn ich in dem Moment, ich kann mich freuen, dass Gott mich weckt und dass Gott auf meinen Sohn aufpasst. Oder ich kann voll in die Angst reingehen. Oh, was ist, wenn das nochmal passiert? Was ist, wenn das nochmal passiert? Und ich bin genauso wie das Volk Israel. Wunder für Wunder, Fürsorge für Fürsorge. Gott sorgt dafür, dass ihre Kleidung nicht verschleißt. Gott sorgt dafür, dass sie keine einzige Krankheit haben. Gott sorgt dafür, dass jeden Tag Essen vom Himmel fällt. Und trotzdem sind sie voller Furcht. Ja, was ist, wenn wir hier in der Wüste umkommen? Was ist, wenn die Riesen uns alle platt machen? Ja? Ich kann das erzählen als Zeugnis für Gott. Oder ich kann so durch so eine Situation gehen und weiter weg von Gott gehen, indem ich die Tür aufmache in meinem Herzen, Tag der offenen Tür für den Geist der Furcht. Und ich denke nur die ganze Zeit, boah, was, wenn das nochmal passiert? Boah, der muss bei uns im Bett schlafen, das kann ja nicht sein. Was ist, wenn das nochmal passiert? Dann weckt der Heilige Geist dich eben nochmal. Ja. Oder bist du so wie das Volk Israel? 4. Mose 14. Vers 3. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Ist es nicht besser, wenn wir die Fürsorge selber in die Hand nehmen? Ist es nicht besser, wenn wir alles gut durchdenken und für alles Fürsorge treffen und Gott anklagen, dass ihm unsere Kinder egal sind und dass er sie alle umbringen möchte und dass er sich nicht um uns kümmert, obwohl er es tut? Ja? Warum sage ich das so drastisch? Furcht ist in der Lage, unsere komplette Wahrnehmung so zu verändern, dass wir völlig in eine Lüge hineingehen und Dinge glauben, die absolut nicht wahr sind. Dass wir glauben, dass Gott ein strenger, harter, böser ist, der unsere Kinder zum Raub gibt. Ich möchte, dass jede Mutter und jeder Papa sich heute fragt, glaube ich, dass Gott mein Kind zum Raub gibt? Glaube ich, dass Gott mein Kind zum Raub geben wird? Oder nicht? Und das nächste Mal, wenn Gott sich um euer Kind kümmert, wenn es die Treppe runterfällt oder sonst irgendwas macht und die ganzen Gedanken auf euch einstürmen, dann fangt ihr an zu sortieren. So, welcher dieser Gedanken sagt mir, dass Gott mein Kind zum Raub geben wird? Und die kommen alle aus der Hölle. Ja, aber was ist, wenn Gott uns warnen will? Was ist, wenn Gott mir sagt, fahr zum Arzt mit deinem Kind? So, was macht Gott? Ja, dann hast du keine Angst, wenn Gott das macht. Und dann ist da nicht diese Qual, Furcht hat mit Qual zu tun. Dann ist da nicht diese Ungewissheit, die dich quält. Dann ist es der Heilige Geist, der sagt, geh zu deinem Kind und hilf ihm. Nimm dein Kind und fahr mit ihm zum Arzt. Aber der Heilige Geist wird das nicht so sagen. Geh zu deinem Kind und fahr mit ihm zum Arzt, sonst wird es sterben und behindert werden und was weiß ich, was für Krankheit kriegen. Das ist der Teufel. Und wenn Gott spricht, hast du Frieden und nicht Qual. Solche Gedanken sind wirklich der Hauptweg. Wenn wir nicht anfangen, einen Lebensstil zu haben, wo wir aktiv gegen Gedanken vorgehen, nicht nur gegen Gedanken der Furcht, gegen alle möglichen Gedanken der Bitterkeit, der Härte, alles diese Dinge, die aus der Hölle kommen, dann werden wir niemals wirklich frei werden. Und ich sag's nochmal, es kann sein, dass es nur ein- oder zweimal klappt, wenn ihr ganz von neu damit anfängt, so zu leben und euren Lebensstil umzustellen. Dann müsst ihr keine Angst haben. Und dann müsst ihr auch nicht denken, das wird ja nie klappen. Dann müsst ihr euer Gebet mit Danksagung zu Gott bringen. Und ihr sagt ihm, danke, dass er euch Gnade für einmal gegeben hat. Sagt ihr Gott, danke Gott, dass ich es heute einmal geschafft habe, meinen Gedanken gefangen zu nehmen und den Gedanken der Furcht aus meinem Kopf rauszuschmeißen. Und wenn es nach einer Woche euch zweimal pro Tag gelingt, dann sagt ihr Gott, danke für zweimal. Sorgt euch um nichts, Philipper 4, Vers 6, sondern in allem lasst eure Bitten mit Flehen und Danksagung vor Gott bringen. Wenn ihr Furcht habt, mit Furcht betet, werdet ihr niemals Gott danken. Ja, dann könnt ihr sehr gut erkennen, ob euer Gebet mit Glauben ist oder nicht mit Glauben ist. Okay, eine letzte Sache noch zum Lebensstil. Ich muss das einfach nochmal sagen. 1. Johannes 1. Das ist die absolute Grundlage. Weil wenn wir das nicht beherzigen, können wir die Reste, alles, was ihr bis jetzt hört, vergessen. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, 1,5, und euch verkündigen. Gottes Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir. Wir tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, das ist unser Lebensstil. Und das ist unsere Versicherung gegen all unser Versagen. Ja? Wenn wir das wirklich als unser Lebensziel haben, dann ist es nicht schlimm, wenn du 100-mal am Tag fällst. Wenn wir im Licht wandeln, und Epheser 5, Vers 13, da heißt es, alles, was aufgedeckt wird, ist Licht. Alles, was aufgedeckt wird, ist Licht. Johannes redet nicht über Lampen, er redet über das geistliche Licht. Und das geistliche Licht ist, wenn du anfängst, deine Sünden, dein Versagen aufzudecken. Wenn du auspackst. Wenn wir das tun, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, oh, das sagen wir nicht, ne? Nicht mit Worten, aber durch unser Verhalten. Wenn wir nie unsere Sünde bekennen, sagen wir mit unserem Leben, dass wir keine Sünde haben. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und es passieren zwei Dinge. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, erstens. Aber das verändert uns noch nicht. Das Zweite verändert uns und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Denn all unsere Sünde kommt aus unserem Herzen. Und der Dreck in unserem Herzen muss raus, es muss sauber werden. Wenn wir diesen Lebensstil nicht bereit sind zu leben, dann belästigt Gott bitte nicht mit "Ich will frei werden von Furcht" oder so. Ja, wenn wir nicht bereit sind, ein Leben voller Demut, in Demut zu leben, ja, keine Ahnung, dann warum wollen wir denn all die anderen Sachen von Gott haben? Wird alles nicht lange halten. Es wird alles nicht lange anhalten. Wir werden eine Woche, einen Monat, zwei Monate uns freuen und dann wieder genauso zurück ins alte Leben kommen. Wenn wir das nicht beherzigen. Peter? Ich bete kurz. Dann, falls Peter oder Gino, irgendjemand hier ist, vielleicht können wir ein Lied singen. I'll join the Lord's side. Wenn das möglich, wenn es nicht möglich ist, auch nicht schlimm. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du diese Sache so deutlich in dein Wort geschrieben hast. Und auch so drastisch. Und wahrscheinlich wusstest du, dass es notwendig ist, es so radikal, schwarz auf weiß, da stehen zu haben. Wahrscheinlich wusstest du, dass wir große Schwierigkeiten damit haben werden, das wirklich anzunehmen. Und ich vertraue auf dein Wort. Ist dein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ich vertraue darauf, Gott, dass dein Wort und nicht meine Erklärung, sondern dass dein Wort unsere Herzen weich kloppt, bis wir endlich eine Offenbarung darüber kriegen und bis wir mit all unserer Kraft uns entscheiden, Furcht zu hassen und nicht mehr zu lieben und nicht mehr als etwas Gewöhnliches, Normales anzunehmen, nicht mehr rumzukuscheln mit Angst, mit etwas, was du gerne in die Hölle schmeißen würdest, mit etwas, was Bitterkeit und Anklage verursacht und was uns in die Lüge führt. Danke, dass du gekommen bist, damit wir alle Tage unseres Lebens ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit dir dienen. Danke, dass du uns Kraft, Liebe und einen gesunden Menschenverstand schenken möchtest. Und dieses ekelhafte Ding namens Furcht rausnehmen möchtest aus uns. Danke, dass du uns die Gnade geben wirst, unseren Lebensstil zu ändern. Danke, Heiliger Geist, dass du bei uns sein wirst und ein Wächter an unserem Gehirn sein wirst, sodass wir jeden Gedanken der Furcht entlarven können. Und gib uns die Kraft, uns mit unserem ganzen Herzen dagegen zu stellen. Amen. Während wir dieses Lied singen, könnt ihr ganz bewusst die Entscheidung treffen, Furcht zu hassen und jede Einheit, jedes Einssein mit Furcht zu brechen. Das ist etwas, was ihr in eurem Herzen mit Gott und der unsichtbaren Welt klären müsst.
Ich entscheide mich für dich, Herr. Ich entscheide mich für dich, Herr. Ich entscheide mich für dich, Herr. In I'm in me.
Furcht den Kampf. Ich erkläre Furcht den Kampf, Herr, ich erkläre. Fleisch und Blut gemeinsam kämpfen. Genau, wir dürfen Fehler machen. Amen.